Ja, lieber Vater im Himmel, das ist wunderbar, dass du uns liebst, Herr. Nicht, weil wir so gut sind, weil wir perfekt sind, weil wir immer alles richtig machen, sondern weil wir unseren Erlöser Jesus Christus angenommen haben. Und dafür danken wir dir, Herr, dass wir diese Gewissheit, diese Hoffnung haben, einmal bei dir zu sein in der ewigen Glückseligkeit. Bitte segne jetzt dein Wort, segne auch die Abendmahlfeier. Danke, dass du uns lieb hast. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wie wir schon gehört haben und wie ihr hier seht, was hier aufgebaut ist, feiern wir heute auch Abendmahlsgottesdienst. Und das soll und steht auch heute im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes. Nicht so als Anhängsel nach dem Motto, ach ja, jetzt wollen wir noch mal schnell Abendmahl feiern. Nein, es ist eigentlich die Grundlage, was vor 2000 Jahren geschah durch Jesus Christus, was er getan hat. Er hat sein Leib, sein Leben gegeben, sein Blut für uns, für alle Menschen, nicht nur für uns. Das Opfer Jesu reicht aus für alle Menschen, die je gelebt haben, die leben oder noch leben werden. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille, das möchte er. Und die Bedingung ist aber, dass Menschen es auch annehmen. Dass wir es annehmen und dass jeder, der es noch nicht angenommen hat, es annehmen darf. Das ist unser freier Wille. Und es geht in meiner Predigt um die herzliche Einladung zum Herrn Jesus Christus. Und ich lese dazu den Predigttext aus Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Da spricht Jesus Christus: Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe, inneren Frieden geben. Nehmt auf euch mein Joch, meine Herrschaft, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe, inneren Frieden finden für eure Seelen. Denn mein Joch, meine Herrschaft ist sanft und meine Last ist leicht. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Denn ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Der Text in den Klammern ist nach der Hoffnung für alle. Ich habe das damit reingenommen zum besseren Verständnis. Und jetzt sehen wir ein Bild. Wer weiß, was das ist, was das sein soll? Das ist die Christusstatue, 700 Meter über der bekannten Stadt Rio de Janeiro, 30 Meter hoch. Und was mir daran gefällt, diese ausgebreiteten Arme, so ist es ja dargestellt, da breitet Jesus also die Arme aus und Menschen kommen dahin, natürlich Touristen, um Fotos zu machen, aber für mich auch ein Sinnbild, dass Jesus seine Arme ausbreitet für alle Menschen. Für dich persönlich wie auch für mich. Und das fand ich so toll. Ja, ich habe mein Predigtthema: Christus lädt alle Menschen zu sich ein, in drei Punkten aufgeteilt. Erstens einmal die Einladung von Jesus Christus an dich persönlich. Vers 28 heißt es ja, da spricht Jesus: Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen, oder die ihr mühselig und beladen seid. Wie war das vor 2000 Jahren, als Jesus in Israel war? Menschen litten unter Mühen und Belastungen, unheilbaren Krankheiten, jedenfalls damals, Lepra, Aussatz, Behinderung, Armut, schwere körperliche Arbeiten, Unterdrückung durch die römische Besatzungsmacht und dazu noch durch die Pharisäer, immer mehr religiöse Vorschriften. Immer mehr. Und dann aber noch die Angst vor dem heiligen Gott, nicht bestehen zu können, sondern verdammt zu werden. Kein Wunder, dass dann die Menschen in ihrem Leben voller Mühseligkeit und beladen waren. In diese Situation spricht Jesus hinein. So, wie ist das 2000 Jahre später bei uns? Wir haben moderne Medizin, wir haben Maschinen, Geräte, vieles an Komfort. Trotzdem, auch in unserer Zeit, 2000 Jahre später, gibt es viele mühselige und beladene Menschen mit Problemen, psychischen Abhängigkeiten, Beschwerden, Sinnlosigkeitsgefühlen, Überforderung, Stress, Burnout. Wer kennt das nicht? Zumindest von anderen, vielleicht auch bei sich selbst. Und viele denken bei Süchten ganz schnell Alkohol, Drogen, Medikamente. Nein, es gibt verborgene Süchte. Ein Thema hat Nils schon angesprochen, die Sucht der Pornografie, der Perversion. Auch unter Christen, müssen wir ganz ehrlich sein, ist ein Riesenproblem. Und was natürlich ein Tabuthema unter Christen ist, darüber darf man nicht reden, redet man nicht, aber es ist trotzdem da. Aber es gibt noch größere Süchte, das ist zum Beispiel die Habsucht. Viele Christen sind dem Materialismus ausgeliefert und das wird uns durch die Werbung suggeriert, immer mehr haben wollen, haben wollen, haben wollen. Schöneres Haus, ein größeres Haus, eine schönere Wohnung, besseres Auto, noch mehr Geräte, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Da ist ja der Materialismus drauf aufgebaut. Immer mehr haben, zu wollen, zu müssen, zu denken. Und Selbstsucht bedeutet auch, was uns durch die Psychologie seit den 60er Jahren vermittelt wurde, das oberste Ziel ist Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung, Wertschätzung durch andere Menschen und so weiter und so fort. Und viele fühlen sich dann minderwertig, wenn sie sagen, ja, wer bin ich schon? Was habe ich schon? Was kann ich schon vorweisen? Nur Hausfrau, nur einfacher Arbeiter, das gilt doch nichts, oder? Aber wie sieht Gott, wie sieht Jesus das? Er sagt, selig sind die Armen, die geistlich Armen. Selig sind die Schwachen. Er hat einen ganz anderen Maßstab und er lädt Menschen auch heutzutage zu sich ein, nicht nur Ungläubige, Nichtchristen, natürlich die sind hier gemeint, aber auch Christen, religiöse Menschen, auch dich mit deinen verborgenen Problemen, Süchten, ja, oder Schwierigkeiten oder Verletzungen, wo dich Menschen verletzt haben, vielleicht sogar Christen, dass du verbittert geworden bist oder neidisch bist auf andere. Die haben ja mehr, wieso haben die mehr und ich habe weniger? Wir haben alle, behaupte ich, ich auch, mit Mühsalen, Belastungen, Problemen zu tun. Die Bibel nennt das auch Anfechtung. Wir werden angefochten, ob wir wollen oder nicht. Und jeder hat geistig gesprochen, seinen Rucksack mit Problemen, mit Mühsal zu tragen. Manchmal auch unverschuldet, wo ich nichts dafür kann. Und trotzdem drückt das Menschen, auch Christen, runter. Und dann ist die Freude am Herrn verdunkelt. Als wenn die Sonne verdunkelt ist durch schwarze Wolken. Und das spürt man auch unter uns, dass da Probleme sind, Enttäuschungen sind, Schuld ist, nicht Vergebungsbereitschaft da ist und so weiter und so fort. Aber was tun damit? Vielleicht auch Enttäuschung von Gott. Was tun? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Komm zu Jesus Christus. Mit deinem Rucksack, mit deinen Problemen, mit deinen Anfechtungen. im Gebet. Und das geht nicht instant, wie sich so ein Kaffee schnell aufbrühen, sondern beten heißt, ich habe mal das Buch von einem Christen gelesen, Ola Hallesby, der sagt, beten heißt auch Jesus in sich einlassen. Dass ich zugebe, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Ich brauche dich, Herr, komm in mich, ich lasse Jesus in mich ein durch das Gebet. Und ich gehe auf andere Menschen zu und bin bereit, auch Hilfe, seelsorgerlich oder wie auch immer, anzunehmen. Da muss ich von meinem Stolz runter und denken, ja, ich kriege das schon alleine hin, wer bin ich denn? Bin doch vielleicht schon 40 Jahre Christ oder noch länger. Nein, ich brauche auch Hilfestellung durch andere, die für mich beten, denen ich meine Probleme sagen kann. Ich bin froh, dass ich Brüder habe, wo eine Offenheit da ist, wo man sich auch nichts vormachen muss. Und das braucht jeder, wo er ganz offen seine Probleme, seine Mühsale ansprechen kann und zum Herrn beten. Wir bitten natürlich auch das Ältestengebet an. Ich wundere mich, wie wenig das in Anspruch genommen wird. Oder auch das Gebet, was hier vorne angeboten wird. Ich weiß nicht, vielleicht geht es den Leuten alle noch zu gut. Oder man ist zu schamhaft, dass man denkt, oh, dann sehen andere das. Es geht doch um meine Beziehung zum Herrn. Als zweiten Punkt, du darfst zu Jesus kommen, auch wenn du Jesus noch nicht kennst oder auch wenn du ihn kennst. Als zweiten Punkt die Aufforderung zur Nachfolge, zum Gehorsam Jesu an dich persönlich. Denn welcher Mensch möchte nicht, dass jemand wie Jesus Christus ihn alle Belastungen und Leben einfach mal so annimmt. Als wenn jemand sagt, Klaus, ich nehme deinen Rucksack, du musst nichts tun, so, alles gut. Aber Jesus meint das nicht so. Er gibt eine klare Voraussetzung, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch. Wer kann noch was mit Joch anfangen? Ja, das war früher zum Beispiel ein Ochsenjoch, wo man zwei Tiere eingespannt hat und sie mussten einen Karren ziehen. Ist aber ein für uns altertümliches, negatives Bild. Wer will sich schon unterjochen lassen? Früher hat man sogar vom Ehejoch gesprochen, dass zwei zusammen waren. Sagt man heute auch nicht mehr. Kommt zu negativ an. Deshalb, moderner übersetzt, nehmt meine Herrschaft an. Nehmt Jesu Herrschaft an. Also die klare Aufforderung von Jesus an uns, an dich und mich, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, wenn du zum Glauben an ihn gekommen bist, heißt Bekehrung, ich bekehre mich nicht nur jetzt für Sonntag, für die Zeit hier zu sein, sondern ich bekehre mich, ich kehre um zu Jesus mit meinem ganzen Leben. Und dann bin ich bereit, damit einverstanden, dass Jesus auch die völlige Herrschaft über mein Leben übernehmen darf. Er ist mein Herr, nicht nur mein Freund, das sagt man ja gerne, Jesus ist dein Freund, aber das ist es nicht in dem Sinne, auf so einer freundschaftlichen Ebene, sondern Jesus möchte Herr sein und mich bestimmen. Unser ältester Sohn Micha, einige kennen ihn, der hatte im WhatsApp so diesen Spruch, Gott spielt in meinem Leben nicht eine Rolle, sondern er ist mein Regisseur. Das ist ein Unterschied. Ja, wenn jemand bei einem Film mitspielen darf, ich hätte fast mal die Gelegenheit gehabt, dann spielt man vielleicht eine kleine Rolle. Aber Jesus will nicht eine kleine Rolle in meinem Leben spielen. Er möchte der Regisseur sein. Er möchte sagen, Klaus, da geht's lang. Da musst du dich verändern. Das passt noch nicht so. Und ich habe den Eindruck, viele Christen möchten nur dass Jesus so eine Rolle spielt. Und wenn einem das nicht passt, so Jesus, ich steig da aus. Ich steig aus, lass mal. Ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr. Aber so geht's bei Jesus nicht, sondern er möchte ganz oder gar. Ganz und gar, also die Herrschaft übernehmen. Jesus möchte keine Fans und Zuschauer, wie bei so einem Fußballspiel, sondern Jesus möchte echte, begeisterte Nachfolger. Nicht Zuschauer, keine Zaungäste. Er möchte Nachfolger, die in der Nachfolge wachsen. Das möchte Jesus. Er möchte mein Leben bestimmen, auch über mein Hab und Gut, sogar über mein Geld. Da möchte er auch drüber bestimmen, wie ich mit diesen Dingen umzugeben habe, auch über meine Zeit. Das haben viele Christen noch nicht verstanden. Der Herr ist auch Herr über meine Zeit, über mein Geld, über meinen Dienst. Tja, schon, aber das ist doch heftig und schwer anzunehmen, oder? Das ist doch keine Kleinigkeit. Ab und zu mal in der Bibel lesen, im Gottesdienst sitzen, sich Predigten anhören, ist doch gut. Aber richtig praktisch, und ich freue mich über Kimia, eine junge Glaubensschwester, mal rauszugehen, Menschen über den Glauben anzusprechen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie das gemacht haben. Das erfordert schon einiges, auch mit der Gefahr, dass man abgelehnt, sogar verspottet wird, ist mir auch schon passiert. Das ging aber auch Jesus so. Die haben ihn nicht alle mit offenen Armen empfangen, im Gegenteil, zum Schluss haben ihn fast alle abgelehnt. Aber Jesus ist kein harter Lehrmeister, der uns jetzt quasi mit der Peitsche zwingen will, du musst, du musst, du musst, das wäre ja wieder gesetzlich hart. Wir sind Menschen, wir sind keine Ochsen im Ochsengespann, wir sind Menschen, wir sind Nachfolger. Und deshalb sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist kein Sklavenantreiber. Jesus ist ein sanftmütiger und demütiger Herr. Das habe ich erlebt in den fast 48 Jahren, wo ich gläubig bin, dass Jesus, dass Gott so viel Geduld, Langmut mit mir hatte, wo ich oft nur staunen kann, dass er mich nicht schon längst entlassen hat, sondern ich durfte bei ihm bleiben, weil er bei mir geblieben ist. Und diese Charaktereigenschaft, Sanftmut und Demut, die können wir von Jesus lernen. Und da bin ich auch noch dabei, demütig vor Gott zu sein. Wie gesagt, er will nicht nur unser Freund sein, sondern auch unser Herr, dass ich mich ihm unterordne und sanftmütig, geduldig zu meinen Glaubensgeschwistern, vergebungsbereit, da bin ich noch am Lernen. Und denke, wir auch, da lernen wir nie aus, da sind wir in der Schule Gottes. Es ist nur tragisch, wenn manche in der ersten oder zweiten Klasse bleiben. Auch nach Jahren hat man den Eindruck, wir sollen eigentlich im Glauben reifen, nicht nur ums selbst drehen, sondern wir sollen auch uns um die Menschen um uns herum kümmern, dass noch viele zum Glauben kommen und im Glauben ermutigt werden. Und dass man uns das auch abspürt, diese Freude am Herrn, wie wir das in dem Lied, es wäre doch schön, wenn wir das mal in der Fußgängerzone singen könnten, und dass viele dann, warum singen die da so freudig, ne? Das wäre doch toll, also wenn wir da noch mehr machen könnten, weil wir müssen ja bedenken, ohne Jesus gehen die Menschen verloren. Das darf uns doch nicht egal oder gleichgültig sein. Und wir könnten noch mehr machen, weil das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Als dritten und letzten Punkt, das wunderbare Angebot Jesu an dich persönlich. Manche fragen sich dann, tja, Nachfolge, Jesus die Herrschaft überlassen. Es klingt nicht gerade so schön nach Selbstverwirklichung, wenn Jesus überall reinreden möchte, mich auch mal in Frage stellt, mich hinterfragt. Das ist genau das Gegenteil, was in dieser Welt gesucht wird, nämlich Selbstverwirklichung. Ich, Hauptsache ich will mich verwirklichen. Das ist genau das Gegenteil. Jesus sagt ja, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das klingt nicht so gerade einladend für viele. Und dann fragen sich natürlich manche, was habe ich denn davon, von dem Glauben, wenn ich mich da so extrem einlasse, mit den Konsequenzen? Das sind ehrliche Fragen. Das fragen auch Menschen, dass sie sagen, Klaus, du redest da vom Glauben an Jesus Christus, was habe ich denn davon? Ich sage, unendlich viel. Mehr als die ganze Welt dir bringen kann. Unermesslichen Reichtum, geistlichen Reichtum. Denn in Jesus Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen, heißt es. Jesus Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und Jesus sagt selbst in Vers 28, und ich werde euch inneren Frieden geben. Viele Menschen haben diesen Frieden nicht. Sie suchen ihn in materiellen Dingen, in Karriere, noch mehr Geld, noch mehr Dinge kaufen. Und nach einiger Zeit haben sie wieder keinen Frieden. Es ist ein Fass ohne Boden. Und nur Jesus kann diesen Frieden, diese Ruhe geben. Und er betont es nochmal von der anderen Seite, und ihr werdet inneren Frieden und Sinnerfüllung finden für eure Seele. Es geht um die Seele. In dieser Zeit hier auf Erden, also Frieden zu finden für die Seele und zu wissen, Gott liebt mich, denn das Wichtigste, was der Mensch sucht, ist Liebe, bedingungslose Liebe. Das suchen alle, auch reiche Menschen. Ich hatte mal in meiner Berufstätigkeit einen Patienten zu betreuen, der war mehrfacher Millionär. Der Vater war ein reicher, sehr reicher Unternehmen in Bremen und der hatte dann auf dem Konto mehrere Millionen Euro. Sagt, ja, ist nichts Besonderes für mich. Also er war total reich, aber er meinte, aber Herr Heimsuth, kein Mensch liebt mich wirklich. Die wollen alle nur mein Geld. Und das hat er so erfahren. Er war drogenabhängig, hat Therapie gemacht. Wenn er seinen besonderen Therapeuten und Arzt angerufen hat, dann hat der Arzt ihn gefragt, wann er denn könnte, nicht umgekehrt, weil er konnte es ja alles so privat bezahlen. Also trotzdem war er geizig, hat mir nie einen Kaffee ausgegeben. Er war geizig, er hing am Geld, aber er war unglücklich. Er hatte keinen inneren Frieden. Trotz dieser Millionen, wo wir nur träumen könnten, oh, dann wird es uns gut gehen, er hatte das alles und war zutiefst unglücklich. War sehr, für mich sehr beeindruckend. Wir haben diesen Schatz in Jesus Christus. Wir haben die Vergebung unserer Sünden, unserer Schuld. Wir bekommen den inneren Frieden. Wir haben die Hoffnung für die Ewigkeit. Und wenn ich Samstag in die Zeitung schaue, wir haben Samstag noch die Ferner Aller Zeitung, es hat mich sehr betroffen gemacht, eine junge Frau mit 33 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Das kann uns genauso passieren, auch in Deutschland. Und wo sind wir dann? Wo bist du dann? Dann stehst du vor dem heiligen Gott, vor Jesus Christus und musst dein Leben verantworten, auch als Christ. Natürlich haben wir das ewige Heil nicht durch unsere Taten. Und trotzdem heißt es in 2. Korinther 5, Vers 10 an Christen, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und werden beurteilt, was wir getan haben, es sei gut oder schlecht. Und deshalb sollten wir doch alles dran setzen, nicht Menschen zu gefallen in erster Linie, sondern unserem Herrn Jesus Christus. Und die Einladung ist ja auch durch das Abendmahl an alle hier. Jeder darf daran teilnehmen und sollte daran teilnehmen, wenn er wirklich Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland aufgenommen hat. Und falls du als Christ in bewusster Sünde lebst, bekenne deine Sünde vor Gott, dem Herrn, egal was es ist. Und das kann auch nach dem Abendmahl sein. Und wir Älteste, und ich denke auch andere Christen, sind bereit, auch mit Leuten zu beten, gerne bereit, weil es heißt im ersten Johannesbrief, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das sollten wir auch in Anspruch nehmen. Und gerade das Abendmahl, ich nenne es immer das heilige Abendmahl, ist doch auch ein Anlass, sich bewusst zu machen, wie stehe ich vor dem heiligen Gott mit meinem Leben, wenn ich jetzt auf mal abberufen werde. Und was sollte ich jetzt ausräumen, was sollte ich ändern? Und das ist ein lebenslanger Prozess und dazu lädt uns Gott ein. Und ich möchte zum Schluss noch ein wunderbares Wort aus Offenbarung 3, 19, 20 vorlesen. Ein Wort an Christen, an eine Gemeinde, Laodicea. Da spricht der erhöhte Herr, es ist ein Zeichen meiner Liebe, wenn ich deine Schuld aufdecke und dich nun mit Strenge erziehe. Nimm dir das zu Herzen und kehre um. Noch stehe ich vor deiner Herzenstür und klopfe bei dir an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir seine Herzenstür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir das Festmahl einnehmen. Amen. Jetzt stellen wir uns unter den Segen Gottes. Der Herr, unser heiliger Gott, segne und behüte dich und schenke dir seinen Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft. Der Herr segne und behüte dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.